Und das Allerschlimmste für mich, wenn man denkt, dass das beste Produkt, wo wir ja stolz waren immer als Deutsche drauf, also unser Mercedes, unser BMW, dass sie unser bestes Produkt verbieten. Das hat es, glaube ich, noch nie in der Geschichte gegeben. Ja, früher haben die Unternehmen entschieden, welche Motoren bauen wir, welche Modelle bieten wir an. Und heute sagt der Habeck dir, welche Heizung du einbauen musst. Und das ist halt das, was ich unter Planwirtschaft verstehe. Während wir hier an neuen Regulierungen oder an Gesetzen basteln, wie man das alles regulieren kann, sind in Amerika ein paar innovative Leute, die dann schon wieder die Sache technologisch vorantreiben.
Herzlich willkommen zu einem neuen Interview auf Apollo News. Heute bei uns zu Gast Dr. Dr. Rainer Zietelmann. Er hat viele Leben gelebt. Er war Historiker, Journalist, Unternehmer und hat jetzt 29 Bücher in über 30 Sprachen veröffentlicht. Zuletzt erschien dieses hier, Weltreise eines Kapitalisten. Ein Blick auf die kapitalistische Welt. Darüber wollen wir gleich sprechen. Er ist einer der großen Werber der Marktwirtschaft, des Kapitalismus und hat einen sehr prägnanten Blick. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Herzlich willkommen, Dr. Dr. Rainer Zietelmann.
Danke.
Erste Frage sozusagen umgedreht. Sie haben jetzt, wir waren in Lateinamerika, in Ostasien, haben sich dort das angeschaut, das Verhältnis. Wie kommen Sie jetzt zurück nach Deutschland? Wie blicken Sie auf sozusagen die wirtschaftlich-marktwirtschaftliche Situation in diesem Land?
Ja, das ist natürlich Niedergang, ist das zutreffende Wort, wo man das mit beschreiben muss. Ja. Ich war gerade auf dem Freedom Fest in USA. Das ist das größte libertäre Fest. Über 2000 Leute. Und da haben die mich auch gefragt zu Deutschland. Und ja, da muss man sagen, wenn man mal bedenkt, dass die Insolvenzen auf dem 10-Jahres-Hoch sind, ja, dass Insolvenzen von Firmen, die über 10 Millionen Umsatz machen, um 41% gestiegen sind. Wenn man auf der anderen Seite sieht, gravierender Fachkräftemangel, aber nicht nur Fachkräfte, dass Restaurants gehen pleite. Ja. Hm. Ich glaube, im letzten Jahr plus 27% Restaurants pleite gegangen, weil die einfach keine Leute mehr finden. Und ich kritisiere die Leute gar nicht. Die nehmen lieber das Bürgergeld, machen ein bisschen Schwarzarbeit dazu. Und da hat man am Schluss mehr in der Tasche als mit 40 Stunden harter Arbeit. Keine Kritik an den Leuten, die verhalten sich eigentlich da ziemlich rational. Aber natürlich eine Kritik an dem Staat, der, ja, und wenn man dann denkt, dass da hunderte Milliarden in die sogenannte Energiewende verpulvert werden und am Schluss stehen wir trotzdem schlechter da als die Franzosen, die aber 70% mit Kernkraft machen. Und das Allerschlimmste für mich, wenn man denkt, dass das beste Produkt, wo wir ja stolz waren immer als Deutsche drauf, also unser Mercedes, unser BMW, auch Volkswagen, Porsche, was auch immer, ja, dass sie unser bestes Produkt verbieten. Das hat es, glaube ich, noch nie in der Geschichte gegeben, dass ein Land sein Top-Produkt freiwillig, das heißt aus ideologischen Gründen, verboten hat. Ja, also das versteht auch außerhalb von Deutschland im Prinzip niemand mehr. Ja, und ja, deswegen ist schon wenn man in manchen Ländern, die sind halt dann weniger ideologisch drauf. Also gerade unser Nachbarland Polen, da ist auch nicht alles gut. Aber dieses ganze dominierende Ideologische, ja, das gibt es da halt nicht. So was bei uns in der Migrationspolitik ist, in der Klimapolitik und so weiter. Das ist was, was in Polen einfach fehlt und auch in den asiatischen Ländern, ja, abgesehen von ganzen Gender und was weiß ich für Zeug. Ja. Ich habe die das gefragt in Vietnam, ob es da auch sowas gibt. Die sagen, ja, wenn da einer an der Universität in den USA studiert hat und kommt wieder, dann bringen die den Blödsinn auch mit, aber so bei uns gibt es eigentlich nicht.
Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Nochmal zu Deutschland ganz kurz. Robert Habeck hat ja jetzt sozusagen als großes Ziel seiner Politik die ökosoziale Marktwirtschaft ausgerufen. Was würden Sie sagen jetzt im Kontrast, wie marktwirtschaftlich ist Deutschland oder wie sozialistisch ist Deutschland schon, sowohl was die Politik angeht, aber vor allem auch was vielleicht die Stimmung angeht oder den Wunsch, die Sehnsucht in der Bevölkerung?
Ja, jedes real existierende System ist ja eine Mischung von Kapitalismus und Sozialismus. Also Kapitalismus pur gibt es nirgendwo auf der Welt, auch Sozialismus pur hat es nirgendwo gegeben, es sind immer Mischungsverhältnisse. Und wenn man verstehen will, wie sich ein Land entwickelt, muss man eigentlich nur verstehen, wie sich die Mischung entwickelt. Also stellen Sie sich vor, wie ein Reagenzglas, da sind zwei Bestandteile drin, Markt und Staat oder Kapitalismus und Sozialismus. Und dann gucken Sie, was passiert, wenn man mehr Staat reingibt, so wie die das in Venezuela zum Beispiel gemacht haben in den letzten Jahrzehnten und dadurch zur Armut gekommen sind. Oder was passiert, wenn man mehr Markt reingibt, was sie zum Beispiel in Vietnam oder auch in China gemacht haben. Ja, da kommt es gar nicht auf die absolute Relation an, sondern wie sich das relativ verändert. Und da ist ganz klar, dass wir in Deutschland immer mehr Richtung Planwirtschaft gehen. Und zwar, warum sage ich Planwirtschaft, wenn man verstehen will, was ist überhaupt der Unterschied von Marktwirtschaft und Planwirtschaft? In der Marktwirtschaft entscheiden Unternehmen, was produziert wird. Am Schluss ist es aber der Konsument, der entscheidet. Ja? Und in der Planwirtschaft entscheiden das Politiker und Beamte. Ja? Und genau das ist ja bei dem Auto als Beispiel. Ja? Früher haben die Unternehmen entschieden, welche Motoren bauen wir, welche Modelle bieten wir an. Und heute sagt irgendjemand in Brüssel denen das, was sie produzieren sollen. Früher hast du dich selbst entschieden, welche Heizung du einbaust. Ja? Heute sagt der Habeck dir, welche Heizung du einbauen musst. Und das ist halt das, was ich unter Planwirtschaft verstehe.
Ja, dann öffnen wir unseren Blick ein bisschen. Was natürlich gerade vielleicht das am heißesten diskutierte Land ist, ist Argentinien. Milei an der Macht will mit einer bisher eigentlich ungekannten Eindeutigkeit marktwirtschaftliche Reform jetzt durchsetzen. Was ich sehr spannend fand in Ihrem Buch ist, Sie haben ja Studien gemacht, wo Sie die Stimmung zur Marktwirtschaft eigentlich erfasst haben und haben da eigentlich relativ präzise vorausgesagt, was in Argentinien passiert ist, weil nämlich in Argentinien entgegen der allgemeinen Meinung, jedenfalls nach Ihrem Buch, eine ziemlich marktwirtschaftliche Stimmung schon bestanden hat vor Milei. Sie waren ja auch dort, vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen darüber, was Ihre Erwartung ist. Kann das jetzt so klappen? Sie schreiben ja, es muss erst ein bisschen schlechter werden, bevor es besser wird. Also wie ist da gerade so Ihr Blick drauf?
Also erstmal ja, ich war zweimal da, einmal ungefähr anderthalb Jahre bevor der Milei. Da habe ich so die Anfänge der Bewegung mitbekommen und die Leute aus seinem Umfeld auch persönlich kennengelernt. Dann war ich zwei Tage, nachdem er gewählt wurde, nochmal da. Und jetzt in den nächsten Tagen werde ich wieder hinfliegen, weil ich dann die spanische Ausgabe von meinem Buch, das heißt in Deutsch Der Aufstieg des Drachen und des Weißen Adlers, das ist ein Buch, das geht über Polen und Vietnam. Und da gibt es, in Englisch heißt es How Nations Escape Poverty. Und da stelle ich die spanische Ausgabe vor, wo auch der Regierungssprecher vom Milei, Manuel Adorni heißt der, wo der das Vorwort geschrieben hat. Deswegen werde ich wieder hin. Ja, was ich beobachtet habe, in der Tat, wir haben da diese Umfrage gemacht über das Image von Marktwirtschaft und Kapitalismus. Und da hat Argentinien zu den Ländern gehört, die am marktwirtschaftlichsten eingestellt waren von der Stimmung. Ja. Das war damals für mich eine Überraschung. Ich habe auch erst gedacht, stimmen die Ergebnisse wirklich, stimmen die Daten? Und wo ich dann aber da war und habe gesehen, dass es da wirklich gerade unter jungen Menschen eine sehr prokapitalistische Stimmung gibt. Da habe ich gesehen, ja, das ist plausibel, das glaube ich. Und entsprechend wurde ja auch der Milei dann gewählt. Das heißt, man sieht, es muss immer erst eine Änderung in der Einstellung vorausgehen. Klar, dann brauchst du auch noch irgendeinen Politiker wie den Milei, der jetzt da die Leute begeistern kann, aber entscheidend ist, dass erstmal Änderungen der Einstellung. Da haben gerade diese libertären Thinktanks, mit denen ich auch zusammenarbeite in Argentinien, eine Menge zu beigetragen. Und die Frage ist, wird er erfolgreich sein oder nicht? Das hängt tatsächlich, Sie haben es schon angesprochen, von einem einzigen Faktor ab oder von einem Wort nur, und das Wort heißt Geduld. Ja? Was meine ich damit? Wir wissen aus der Geschichte, dass wenn solche kapitalistischen Reformen gemacht werden, dass das nicht so ist, dass man mit dem Federstreich von heute auf morgen irgendwo alles von schwarz in weiß umdrehen kann, sondern da werden auch erstmal Dinge schlechter. Zum Beispiel in Polen, wo die Reformen gemacht hatten damals, da ist das Bruttosozialprodukt zwei Jahre erstmal zurückgegangen. Ja? Da ist aus der verdeckten Arbeitslosigkeit offene Arbeitslosigkeit geworden. Das sind Betriebe, die nicht mehr am Markt bestehen konnten, pleite gegangen und die Leute arbeitslos geworden. Ja. Dann ist es eine super Entwicklung. Ja. Polen ist jetzt seit mehreren Jahrzehnten, es gibt so ein Buch, das heißt Europe's Growth Champion, also eines der dynamisch wachsenden Länder der Welt. Aber das war in den ersten zwei, drei Jahren nicht so. Ja. Und das verstehen natürlich die meisten Leute nicht. Ja. Die wählen dann so jemanden wie den Milei in der Erwartung, es wird alles besser. Der hat zwar im Wahlkampf immer wieder gesagt, er braucht eine Zeit. Er hat gesagt, dass alles richtig top wird, wird sogar 12 Jahre brauchen. Jetzt 12 Jahre werden die Leute nicht warten, aber man muss halt Erfolge. Jetzt hat er schon ein paar Erfolge. Die Inflation vor allen Dingen, die ist ja dramatisch zurückgegangen. Aber natürlich ist das Leben auch für manche Leute, gerade ärmere Leute, erstmal vielleicht noch ein Stückchen schwerer geworden. Und das ist die Frage, haben die Geduld und sagen, okay, das verstehen wir, das sind Durchstrecke, da müssen wir 2 Jahre durchgehen und glauben einfach mal, dass danach besser wird. Oder ist irgendwann so, dass sie die Geduld verlieren. Ja? Und da muss man natürlich sagen, dass die Gegner von dem Milei, also insbesondere die Peronisten, die auch die Gewerkschaften komplett beherrschen, dass die natürlich alles tun, um die Leute dann darin zu bestärken. Ja? Also die sagen dann, guck mal, was hat er versprochen, es wird alles besser, es wird ständig schlechter, organisieren dann diese Streiks, diese Demonstrationen. Ja? Und die tun ja alles noch, um diese Stimmung zu schüren. Und deswegen war es mir auch so wichtig, dass jetzt mein Buch über Polen und Vietnam da in Argentinien kommt, um den Leuten mal an dem Beispiel auch konkret zu zeigen, guck mal, das ist ein Land, da wurde es auch erst schlechter und dann ist es aber besser geworden. Und ihr müsst nur dem polnischen Beispiel folgen, weil es gibt in der Tat viele Parallelen. Weil der Milei, der ist ja eigentlich Professor für Wirtschaftswissenschaften und ist jemand, der so an die Lehren von Hayek und Mises und so weiter den folgt. Und der Balcerowicz, der 1990 die Reformen gemacht hat in Polen, ist auch Professor für Ökonomie und teilt genau die gleichen Überzeugungen, also Mises, Hayek. Ja? Das heißt, das sind, und die beide waren der Meinung, dass man eine sogenannte Schocktherapie machen muss. Das heißt, dass man relativ schnell und drastisch die Reformen durchführen muss. Ja? Insofern gibt es da sehr viele Parallelen zwischen Polen und Vietnam, zwischen Polen und Argentinien. Nur mit dem Unterschied, dass die Polen das halt hinter sich haben und die Argentinier haben es jetzt vor sich. Ja. Und deswegen war mir so wichtig, dass mein Buch da erscheint und dass ich da auch die Vorträge halte, um den Leuten einerseits die Hoffnung zu geben, ja, es kann funktionieren, aber zu sagen, aber ihr müsst auch schon dem Milei mal die Zeit geben.
Was natürlich auf einem auch für, also auf abstrakteren Level eigentlich interessant ist, ist die Frage, ob konservative oder liberale Kräfte, jedenfalls bürgerliche Kräfte, zu wirklich solchen harten Reformen fähig sind. Weil wenn man sich Deutschland oder die deutsche Politik anguckt, hat man das Gefühl, die CDU hat ja schon seit Jahrzehnten eigentlich keine wirklich tiefergehenden Reformmaßnahmen sich mehr getraut, sondern es geht eigentlich nach der Wahl schon gleich um die Wiederwahl oder sagen wir, wenn man es sehr vereinfachen will. Es gibt natürlich erfolgreiche Beispiele, Thatcher, Reagan und so weiter. Also aber was ist dafür nötig, sozusagen diese tiefgehende Reform?
Sie haben recht, das sind aber die Ausnahmen. Ja, ja. Die Thatcher hat das ziemlich radikal. Ich habe auch in einem meiner Bücher, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung, da habe ich genau diese Thatcher-Reform beschrieben. Die hat das auch sehr radikal durchgeführt. Ja. Das hat auch wunderbar funktioniert bei ihr. Aber auch da war es so, dass erstmal Sachen schlechter geworden sind, bevor es dann besser geworden ist. Ja. Aber die meisten machen das in der Tat nicht. Das war ja auch in Argentinien, da gab es ja auch schon mal in den 90er Jahren Versuche, aber oft sind die Bürgerlichen so, dass sie dann so halbherzig irgendwelche Maßnahmen machen, sich dann nicht richtig getrauen. Ja? Und das hängt halt auch stark mit der öffentlichen Meinung zusammen, weil die öffentliche Meinung und die Medien, die werden halt in meisten Ländern doch irgendwie von Linken und von Antikapitalisten beherrscht. Und da trauen sie sich dann nicht so diese radikalen Maßnahmen. Dadurch, dass sie aber nur halbherzig machen, funktioniert es wiederum nicht. Und dann werden sie wieder abgewählt. Und das war halt sehr oft so, dass die Leute dann, und da, wo es aber gut gemacht wurde, zum Beispiel bei der Thatcher, die wurde ja wiedergewählt. Oder beim Reagan, der wurde wiedergewählt.
Der hat ja eine konservative Epoche eigentlich sozusagen eingeleitet in Amerika.
Ja. Ja.
Was mich zu Lateinamerika nochmal so generell interessiert, ist die Frage, ich meine, da sind ja die Beispiele, wie Marktwirtschaft dem Sozialismus überlegen ist, so eindeutig wie kaum woanders auf der Welt. Also Venezuela, von einem der reichsten Länder der Welt, innerhalb von 25 Jahren sozialistischem Regime. Jetzt schießt Maduro auf Demonstranten. Wir haben Armut, Medikamentenmangel. Argentinien ist ein ähnliches Beispiel. Reichstes Land der Welt mal gewesen und jetzt sozusagen verarmt. Chile als Reformland, das wohlhabendes Land und so weiter. Also ist ja eigentlich so eindeutig, welches System hier überlegen ist. Und trotzdem ist ja dieser Kontinent irgendwie notorisch sozialistisch, muss man schon fast sagen. Woher kommt diese, wie schaffen es die Sozialisten immer wieder, diese Dynamik aufzubringen und das zu drehen?
Also ja, das ist natürlich, haben Sie vollkommen recht, die Beispiele sind völlig eindeutig. Also nochmal, was Sie eben schon angedeutet haben, nochmal kurz ausgeführt. Ja, Argentinien war vor 100 Jahren eines der 3-4 reichsten Länder der Welt. Da gab es sogar so ein Sprichwort, reich wie in Argentinien. Und dann kam der Perón mit diesen ganzen etatistischen Maßnahmen und das wurde ja dann praktisch über 100 Jahre lang ging es dann immer mehr abwärts. Ja, das ist übrigens auch eine schlechte Nachricht. Da sieht man, manche sagen, ja, wenn schlecht wird, wird es dann auch schon wieder besser. Da sieht man, ja, vielleicht irgendwann schon, aber das kann auch mal 100 Jahre lang dauern im Prinzip. Und in Venezuela, da war es auch so, Venezuela war 1970 eins der 20 reichsten Länder der Welt. Ja? Venezuela, ja. Und dann haben die mit Regulierungen angefangen, Arbeitsmarktregulierungen. Das war dann der stärkst regulierte Arbeitsmarkt in Südamerika. Da wurde schon schlechter. Und dann aber noch eine Lehre, die Venezuela zeigt. Manche sagen, naja, wenn es dann schlechter wird, dann wird es automatisch irgendwann besser. Nee, die Geschichte ist halt nicht wie ein Hollywood-Film, wo es so eine Garantie gibt, es ist ein Happy End. Sondern es kann auch noch schlimmer kommen. Und genauso ist ja in Venezuela geworden. Dann waren die Verhältnisse schon schlechter geworden. Und die Leute haben sich dann für den Hugo Chavez entschieden. Und der hat es dann vollkommen runtergeritten. Ja, übrigens so eine Fußnote, was viele nicht wissen, noch vor 10 Jahren hat Sarah Wagenknecht uns hier erzählt, wir sollten zum Beispiel an Venezuela nehmen. Die hat auch ein Buch, ich glaube El Comandant oder so hieß es, rausgegeben über Chavez. Also die war einer der größten Hugo Chavez-Fans. Übrigens eine Kontinuität des Irrtums, ja, bei der Sarah Wagenknecht, von wo sie jünger war, Stalin-Fan, später Hugo Chavez-Fan, heute tut sie Putin verharmlosen. Also das ist so ein Mensch, der sein ganzes Leben lang immer so von einem Irrtum zum nächsten weiterläuft. Ja. Zurück, ja, Ihre Frage, warum lernen die Leute nicht daraus? Das ist halt ein Problem, und das ist nicht nur in Lateinamerika, das ist überall auf der Welt so, dass die Leute, die bürgerlichen Leute, ja, die meistens in der Privatwirtschaft einer anständigen Arbeit nachgehen, als Unternehmer oder Angestellte oder Manager, ja, die haben den ganzen Tag zu tun, was aufzubauen, Werte zu schaffen. Ja. Die können sich jetzt auch nicht überwiegend mit Politik und solchen Dingen befassen. Ja. Die anderen aber, die Linken, die werden ja alle von Staatsgeldern bezahlt, an Universitäten, in irgendwelchen sogenannten NGOs oder in irgendwelchen staatlichen Stellen. Und die haben natürlich den ganzen Tag Zeit und auch die Mittel, die Ressourcen, die allerdings von unser einem verdient werden und dann auf die umverteilt werden, um den ganzen Tag sich ihren Theorien auszudenken und die zu verbreiten. Und da muss man sagen, also das ist aber nicht nur die Zeit, es ist auch eine gewisse, sagen wir mal, Naivität und Feigheit oft von vielen Unternehmern. Das sehen Sie jetzt zum Beispiel, wenn man es auf Deutschland mal zurückkommt, nochmal bei dieser sogenannten Mobilitätswende und bei der Energiewende. Statt dass die Automobilindustrie dann sagt, also da machen wir nicht mit, das ist ein Schwachsinn mit dem Verbrennerverbot, ja, wir stellen uns hier total quer, haben die dann opportunistisch angepasst, VW, ja, wir haben den Plan bald schon übererfüllt und wir machen alles besonders grün, gleichzeitig haben sie ihre Kunden noch beschissen und es doch nicht so gemacht, ja, haben dann erst recht am Pranger gestanden, ja, also das heißt, wenn da die Leute ein bisschen mehr Mumm hätten und Rückgrat hätten in der Wirtschaft, ja, dann wäre die Situation auch eine andere. Aber so haben wir die eine Seite, die antikapitalistische Seite oder die linke Seite, die sehr immer im Angriffsmodus unterwegs ist und sehr aktiv, und die andere Seite, die sich mehr oder minder oft anpasst oder defensiv ist. Und das führt dann dazu, dass der Kampf der Ideen, der wird dann scheinbar gewonnen von der antikapitalistischen Seite.
Ja. Das ist eine sehr spannende Frage, die Sie dabei aufgeworfen haben, auch warum die Unternehmen in Deutschland und so weiter sich politisch eigentlich so zurückhalten, gerade in Themen, die sie bedrohen, also chemische Industrie und so weiter, ist ja noch gravierender eigentlich. Und was ich mich immer frage, ist, die Entscheidungsträger in der Wirtschaft, in diesen Großunternehmen, sind ja vom Schlag her eigentlich fast Politiker mittlerweile, oder? Das sind doch sehr kurze Mandate, die sich extrem eigentlich kein langfristiges Denken oder kaum langfristiges Denken da drin mehr haben. Ich meine, wir haben bei Volkswagen sowieso den Staat auch als Großaktionär drin. Also dazu haben wir noch die Gewerkschaften in Deutschland, diese Idee der Einheitsgewerkschaft, also der schleichenden Demokratisierung von Unternehmen. Also wird sozusagen, oder ist das nicht ein Zeichen dafür, wie von innen ausgehöhlt teilweise gerade im Großunternehmen in Deutschland die Marktwirtschaft eigentlich schon ist?
Naja, sagen wir mal, bis zu einem gewissen Grad, ich versuche das ja zu verstehen, warum sind die Leute so, wie sie sind, ja? Warum sind die nicht mutig, warum leisten die keinen Widerstand. Warum passen die sich an? Das hat meiner Meinung nach zwei Komponenten. Die erste Komponente, als Unternehmer muss ich irgendwo Opportunist sein, ja, in dem Sinn, dass ich mich an die Kunden anpasse. Ich kann nicht sagen, ich habe hier meine Meinung und Überzeugung, ob die Kunden es gut finden oder nicht, ist mir scheißegal, ich ziehe das jetzt so durch. Ja. Sondern in gewisser Weise ist der Unternehmer ein Opportunist, in Anführungsstrichen, als er sich Marktveränderungen und veränderten Kundenbedürfnissen anpasst. Deswegen hat er leicht so an sich das schon verinnerlicht im Blut drin, die Anpassung sozusagen. Ja. Was auch im Markt sicher meist richtig und gut ist, ja, aber jetzt, sagen wir, in der Politik genau das falsche Rezept ist, ja, dann ist eine gewisse Naivität da, ja, und vielleicht sind es auch manchmal persönliche Gründe, ich weiß es nicht, ja, vielleicht hat der Unternehmer, der ist 50, 60 Jahre, ja, vielleicht hat er Kinder, die sind bei Fridays for Future, die möchten, dass sie den Papi auch lieb haben, dass er auch ganz öko ist, vielleicht hat er eine Frau, die mit zunehmenden Falten im Gesicht immer feministischer wird und der dann auch gefallen will, oder ich weiß es nicht. Ja. Das können ganz unterschiedliche Gründe sein. Tatsache ist nur, dass die Leute halt nicht alle, ja, aber überwiegend dann opportunistisch sind. Nur manchmal platzt einem der Kragen, wie neulich hat man ja den Vortrag von der deutschen Börse mal, ja, ja, der dann mal dem der Kragen oder auch der Reitzel, der sich manchmal äußert. Manchmal aber, wenn sie auch schon nicht mehr im Geschäft sind oder wenn einer irgendwas sagt, jetzt ertrage ich es nicht mehr. Aber das ist leider eine Minderheit, ja. Typisch sind eher so Typen wie der Joe Kaeser damals von Siemens, der da noch die Luisa Neubauer einlädt, in den Aufsichtsrat zu kommen und so weiter, und der dann immer ganz dabei ist mit politisch korrekten Statements und sogar noch sagt, dass er gerne noch mehr Steuern zahlen würde und so. Ja,
diese, aber gleichzeitig liebend gerne Geschäfte mit allen Autokratien, die dazu in der Welt gemacht
hat. Diese Typen, die, deswegen sage ich, das Problem sind nicht die linken Ideologen eigentlich, ja, sondern das Problem ist, dass es auf der anderen Seite zu wenig Widerstand gibt. Ja.
Gehen wir mal vielleicht auf der Landkarte weiter. Ein Land, was mich, oder was natürlich grundsätzlich sehr extrem relevant ist, ist auch Amerika oder die USA. Weil die Deutschen ja alle ein bisschen so schauen, oder in Deutschland gibt es ein bisschen Stimmung, alles, was hier ist, kommt eigentlich vorher aus Amerika. Also die Woke-Bewegung, es schwappt alles rüber, die Filme, die Kultur. Amerika ist so ein bisschen der Blick in die Zukunft. Jetzt mal abgesehen von der Präsidentschaftswahl und so weiter. Wie ist Ihr Blick auf Amerika? Ich kann nur sozusagen, ich war vor 2 Jahren einmal in San Francisco und hatte da das Gefühl, die Stimmung ist total weg, Obdachlose auf der Straße, die Leute sind gar nicht mehr ins Büro gegangen. Also ich hatte so das Gefühl, oh, das ist ja hier gar nicht gut, aber jetzt auf einmal KI und so weiter, ist ja Amerika wieder völlig an der Spitze. Also wie blicken Sie sozusagen auf die Situation in Amerika?
Also erstmal ist, dass wir hier völlig falsche Vorstellungen haben. Ja, es sind viele Leute, Linke wie Rechte, die glauben, Amerika sei das Land des puren Kapitalismus. Hm. Das ist zum Beispiel totaler Quatsch. Wenn Sie mal gucken, da beziehe ich mich auch in meinem Buch öfters drauf, auf den Index of Economic Freedom. Das ist so, die Heritage Foundation macht das jedes Jahr. Da werden alle Länder der Welt gerankt, wie wirtschaftlich frei die sind. Da steht an der Spitze Singapur und die Schweiz, ja, und ganz am Schluss Nordkorea und Venezuela und Kuba. Und die USA zum Beispiel, die stehen nur auf Platz 25. Da gibt es 16 europäische Länder inzwischen, die wirtschaftlich freier sind als die USA. Zum Beispiel Schweden, ja, steht auf Platz 9, ist also wesentlich kapitalistischer als die USA. Also wir haben auch das Bild, dass es da angeblich keinen Wohlfahrtsstaat gibt. Ich habe viele Fakten in meinem Buch, wo ich sage, das ist vollkommen unsinnig, diese Meinung. Da gibt es einen ausgedehnten, ausufernden Wohlfahrtsstaat in den USA, wo hunderte Milliarden umverteilt werden. Das ist oft so, dass so ein Land ein Image hat, was früher mal irgendwo zurecht war, ja. Aber so wie manche vielleicht, die Deutschland nicht kennen, denken, hier sind alles super disziplinierte Leute, die mit dem Pickelhaube irgendwo durch das Land Bier laufen trinken. Und Bier trinken und super diszipliniert sind oder so, ja. Das, was möglicherweise mal so war, aber irgendwo schon sich total geändert hat. Oder von Schweden, ja, da habe ich auch ein Kapitel in meinem Buch, wo die Leute denken, das ist irgendwie sozialistisch, was totaler Quatsch ist. Das ist kapitalistischer als die USA. Also deswegen dient mein Buch auch dazu, ein bisschen Meinungen, die die Leute so über Länder haben, zu korrigieren. Und bei den USA, also ich bin jetzt auf der einen Seite sehr in gewisser Weise pro-amerikanisch, also zum Beispiel, ich mag überhaupt nicht, was man bei der Wagenknecht hat oder auch bei der AfD hat, dieses dieser Anti-Amerikanismus, ja, der ist mir sehr fremd. Ich finde Amerika klasse, ich mag auch die Menschen da, aber ich sehe es natürlich auch nicht unkritisch auf der anderen Seite, weil sich doch auch da alles in Richtung mehr Staat und sogar mehr Bürokratie. Also wenn man denkt, in Deutschland ist es schon schlimm mit der Bürokratie, das ist oft noch schlimmer in den USA. Ich habe 2012 zwei Wohnungen gekauft in Manhattan. Wenn Sie hier in Deutschland eine Wohnung kaufen, haben Sie so ein Schnellhefter mit 25 Seiten ausgedruckt. Hier ist es ein voller DIN A4-Ordner pro Wohnung. Der gleiche Vorgang an sich. Ja. Also es ist alles, und wenn Sie da mit Banken zu tun haben, können Sie erstmal den Kopf in einmal kaltes Wasser vorstecken, weil Sie es vollkommen verrückt macht, weil alles absolut überbürokratisiert ist und verrechtlicht ist. Ja. Also ein ganz anderes Bild, als wir hier teilweise haben. Trotzdem ist natürlich so, worauf beruht der Erfolg der USA? Zum Teil auch einfach darauf, dass sie immer noch die besten Leute aus der Welt anziehen. Ja. Gucken Sie einer wie der Elon Musk zum Beispiel, ja, der ist ja auch
Südafrikaner.
Südafrikaner, ja. Das sind viele, die aus anderen Ländern gekommen sind, zum Beispiel ich glaube Rocket Lab, also einer der neuen Space-Unternehmen der bekanntesten, mir ist jetzt der Name gerade entfallen, die kommen aus Australien, sind jetzt auch in die USA gegangen, ja, weil da einfach auch eine Private Equity und Venture Capital Industries, die Leute dann finanzieren, und auch die Universitäten, sie haben natürlich nach wie vor Spitzenuniversitäten da, ja, die viele gute Leute anziehen. Spitzenuniversitäten meine ich jetzt in den Bereichen Naturwissenschaften und so weiter. Ich muss aber sagen, im geisteswissenschaftlichen Bereich ist eine Katastrophe. Ich war ja auf dem Freedom Fest gerade, da war der Steven Pinker, den ich auch kenne, also dessen Bücher ich sehr empfehlen kann. Der hat einen Vortrag gehalten, da ging es um die politische Zusammensetzung der Fakultät in Harvard, wo er unterrichtet. Ja. Jetzt halte ich mal fest, 1% haben sich als konservativ bekannt, der Professoren. 1%. Das heißt, es ist noch viel extremer sogar als in Deutschland. Ja. Ich habe mal eine andere Untersuchung gelesen, da war es so vor irgendwo 30, 40 Jahren, da war das Verhältnis von Linken zu Konservativen war ungefähr 3:1. Mhm. Und bei dieser Untersuchung, da war es 13:1. Und im Mittelbau der Universität schon 48:1. Ja. Das heißt, das ist so das Negative dabei. Ja. Eine Anekdote vielleicht in dem Zusammenhang, ich war ja auch in China und habe da mit einem Professor von einem Think Tank gesprochen, und da ging es auch um Themen wie Meinungsfreiheit. Also ich habe gesagt, du wirst mich hier nie von einem System überzeugen können, wo es keine Pressefreiheit gibt und keine Meinungsfreiheit wie in China. Da sagt er, ja, das verstehe ich, da redet man ja offen zusammen. Aber er sagt, ich war 5 Jahre Gastprofessor in Chicago, und ich habe immer Angst gehabt, mit einer Studentin allein im Aufzug zu fahren, oder ich habe Angst gehabt, ob ich irgendeinen Satz sage, der mir als rassistisch, sexistisch oder was auch immer angekreidet wird. Jetzt, wo ich in China bin und wieder sagte, habe ich diese ganze Sorge nicht mehr. Ich weiß, solange ich keine Unterschriften sammle gegen Xi Jinping starte, ist alles in Ordnung. Ich muss keine Angst mehr haben vor sexistischen, rassistischen oder sonstigen Äußerungen. Also sieht man mal, wie die Perspektiven dann auch unterschiedlich sind.
Ja. China kommen wir gleich noch. Vielleicht nochmal zurück sozusagen, bis vor ein paar Jahren war so die allgemeine Stimmung, ja, der Westen insgesamt ist so ein bisschen, hat Probleme, ist vielleicht im Niedergang begriffen, und ich habe jetzt das Gefühl, jetzt ist es eigentlich auseinandergegangen, jetzt sagt man ja Deutschland und so weiter, das sieht schlecht aus, Europa, aber Amerika ist irgendwie voll in der Schere, also wir haben in Amerika zumindest was Technologie angeht irgendwie eine andere Dynamik, die sich total abhebt von Europa. Würden Sie dieses Bild teilen, also dass Amerika sozusagen Europa jetzt wieder wegläuft und dann positive Perspektive hat, oder ist das auch eigentlich nur kurzfristig und entwickelt sich am Ende parallel?
Es ist ambivalent. Also ein Teil des Wachstums in den USA ist natürlich auch künstlich getrieben durch die absolut gigantische und extreme Verschuldung. Ja. Ja. Das ist natürlich ein Wahnsinn und absolut ungesund. Ja. Aber es gibt auch einen Teil, der natürlich immer durch die neuen Technologien getrieben ist. Ja. Also ich sage mal ein Beispiel, womit ich mich im Moment intensiv beschäftige, ist die Space-Industrie. Wenn Sie mal gucken, die ganzen Firmen sind noch überwiegend in den USA, ob das jetzt vom Jeff Bezos ist, Blue Origin, oder vom SpaceX, vom Elon Musk, oder da gibt es eine ganze Reihe hunderte Firmen heute, private Raumfahrtunternehmen in den USA. Das ist einfach der, so, und wenn man guckt, in Deutschland gibt es auch ein paar, in Europa, aber es ist nicht zu vergleichen, ja, weil bei uns ist, das ist jetzt auch ein Beispiel künstliche Intelligenz. Wo sind wir gut, in Anführungsstrichen, Europa, jetzt alle möglichen Regulierungen zu machen, ja? Wie kann man die künstliche Intelligenz regulieren oder Ideen, wie kann man jetzt die private Raumfahrt regulieren und da in Brüssel irre lange Gesetze auszubauen und während wir hier an neuen Regulierungen oder an Gesetzen basteln, wie man das alles regulieren kann, sind in Amerika ein paar innovative Leute, die dann schon wieder die Sache technologisch vorantreiben. Es hängt natürlich auch mit zusammen, dass diese extreme Technikfeindlichkeit, ja, das ist ja auch was man jetzt in Amerika nicht so hat, was jetzt in Deutschland sehr ausgeprägt ist durch die grüne Ideologie, dass einfach Technik als was Negatives angesehen wird. Ja? Das ist ja alles, was hier irgendwo erfunden wurde. Ich weiß noch, wo der Transrapid dann hier erfunden wurde, und das wurde ja dann letztlich nicht hier gebaut, ja, sondern in China. Ja? Die Grünen, die haben damals sogar ein Fest veranstaltet, wo sie gefeiert haben. Ja? Jetzt haben sie auch wieder ein Fest gefeiert, dass die Atomkraftwerke abgestellt werden. Währenddessen basteln Leute im Silicon Valley daran, wie sie die nächste Generation von Atomkraftwerken schaffen. Also diese extreme Technikfeindlichkeit. Sie sehen es auch, was die Leute studieren, dass immer weniger diese naturwissenschaftlichen Fächer studiert werden. Ja? Ich selbst habe auch was anderes studiert, Geschichte und Politikwissenschaft, aber ich war ein bisschen atypisch, weil ich habe in der Schule Mathematik und Biologie als Leistungskurs und Physik als Wahlpflichtfach gehabt. Also ich war da schon auch mit einer Affinität zu Naturwissenschaften, auch wenn ich was anderes studiert habe. Mhm. Aber das ist ja bei vielen Leuten hier total verpönt. Ja? Und das ist schon, auch in Asien ist es natürlich anders. Deswegen kann man immer beobachten, dass wir die Asiaten und die Amerikaner doch den Europäern ein Stück weit davor laufen, weil dieses extreme Ideologische, was die ganze Gesellschaft durchsetzt, auch technikfeindliche, das findet man da halt nicht, in Asien schon gar nicht.
Ja. Was mich immer interessiert, ist eigentlich das Verhältnis zwischen Sozialismus oder Kapitalismus und sozusagen Demokratie und liberaler Gesellschaft. Weil wenn wir jetzt auf Deutschland gucken und sagen, na gut, die Leute haben jetzt so und so gewählt und die Grünen haben ja nicht geheim gehalten, was sie vorhaben, und das führt jetzt eben zu einem wirtschaftlichen Niedergang, weil wir das Klima retten oder was weiß ich, dann könnte man ja bis zum gewissen Punkt sagen, das ist halt Demokratie, das haben die Leute gewählt, dann geht's wirtschaftlich sozusagen ein bisschen schlechter jetzt. Aber was ja, also da gibt's ja auch Thesen von Friedman und so weiter zu, aber es gibt ja auch interessante Beispiele in der Geschichte, ist ja das Verhältnis, naja, demokratischer Sozialismus, sage ich mal überspitzt gesagt, hat ja noch nie funktioniert. Also der Abbau der Marktwirtschaft korreliert ja zumindest irgendwie auch mit einem Abbau dann von der liberalen Gesellschaft, der Demokratie und so weiter. Also erst würden Sie sagen, das ist eine gefährliche Spirale, in die man da kommen kann, dass sozusagen aus dem Abbau der Marktwirtschaft dann auch ein Abbau von Demokratie resultiert? Oder wie ist da, Ihr Blick, Sie waren ja in vielen Ländern, die da sicherlich als Beispiel herhalten können.
Also wenn man in die Geschichte guckt, ja, da hat ja Kapitalismus und Demokratie irgendwo historisch zusammengehört in vielen Ländern. Jetzt haben wir aber heute Beispiele auch von Ländern, wie zum Beispiel Vietnam, wo ich auch viel drüber schreibe, ja, was ein Einparteiensystem ist, wo es auch keine Pressefreiheit gibt, die sich aber zumindest von der Richtung her immer mehr in Richtung Kapitalismus entwickelt haben. Selbst in China, da ist jetzt in den letzten 10 Jahren wieder so, dass die auch wieder Richtung mehr Staat gehen, weniger Markt. Ja? Aber das war ja auch so in der Zeit von Deng Xiaoping, dass da marktwirtschaftliche Reformen kamen auf der einen Seite, aber das politische System ist trotzdem mehr oder minder so geblieben, wie es ist. Ja? Und das heißt, ob jetzt das theoretisch auch möglich ist, dass längerfristig ein kapitalistisches System zusammen existiert mit einem nicht-demokratischen System, das kann man noch nicht richtig beurteilen. In China sah es eine Zeit lang so aus, aber jetzt sieht man, dass ja auch in der Wirtschaft wieder in Richtung mehr Staat geht. Ja. Also das ist schwer zu sagen. Es gibt auch Gegenbeispiele, zum Beispiel in Chile damals. Da wurde ja unter dem Pinochet, was eine Diktatur war, wurden dann radikale kapitalistische Reformen begonnen. Das hat aber dann mit dazu geführt, dass der ein paar Jahre später weg vom Fenster war. Ja, ja. Weil natürlich dann, man muss sagen, wenn es so kapitalistische Reformen gibt, hat das zum einen zum Ergebnis, dass dann auch eine Klasse oder eine Gruppe von Menschen entsteht, von Unternehmern, die dann auch einen Machtfaktor darstellen, die dann auch ein Selbstbewusstsein entwickeln, die dann auch als Vorbilder gelten. Ja. Ja? Und wenn es dann so ist wie in China, zum Beispiel, wo der Jack Ma, der hat
Alibaba gegründet.
Alibaba und verschiedene andere Firmen gegründet, ja, war lange Zeit der reichste Chinese, der war dann auch sehr populär, der war sehr, sehr berühmt und ja, ob dann die Partei, das hat man auch gesehen, der Xi Jinping, das erträgt, dass dann einer bekannter, berühmter und mehr verehrt wird als er selbst, das war halt nicht so und dann ist ja auch immer die Gefahr, dass die Leute dann auch politisch irgendwo mitmischen wollen oder ja, und das kann dann wieder dazu führen, der hat dann erstmals auf den Deckel bekommen und ist dann so wieder praktisch zurechtgestutzt worden, ja. Also das ist schwer zu sagen. Auf der anderen Seite muss man sagen, macht auch die Demokratie sehr schwer, dass marktwirtschaftliche Reformen kommen. Ja, weil ich habe ja vorhin erklärt, wenn solche Reformen kommen, dass es meist erstmal schlechter wird, vieles, ja, bevor es dann besser wird. Das Problem ist jetzt nur, dass das oft dazu führt, dass der die Reform durchgeführt hat, wenn sie nicht schnell genug wirken, abgewählt wird. Ja. Das war ja auch beim Schröder so. Der Schröder, der hat dann mit der Agenda 2010 die Steuern von 53 auf 42% gesenkt, den Arbeitsmarkt liberalisiert und verschiedene Deregulierungen, was ja die Basis war für die tolle wirtschaftliche Situation in Deutschland in der Merkel-Ära. Aber nicht das Verdienst von der Merkel, sondern das Verdienst vom Schröder. So, und jetzt überlegen sich ein Politiker, der weiß, ich führe jetzt Reformen durch, werde dann dafür überall angeschossen von den anderen Parteien, von der Presse, ja, und werde dann abgewählt und mein Nachfolger darf sich dann in dem Erfolg sonnen und wird dann dafür gelobt für das, was er gar nicht gemacht hat. Also die Merkel, das war ja nicht der Verdienst, dass es dann gut gelaufen ist, sondern das war ja so. Und da muss einer schon, sagen wir mal, entweder sehr idealistisch sein oder ein bisschen naiv und blauäugig, ja, damit er sowas macht. Und das ist das ganz große Problem in im demokratischen System. Mir fällt auch kein besseres ein. Ich glaube, der Churchill hat das mal gesagt, die Demokratie ist das Beste unter allen schlechten Systemen. Mir fällt da jetzt auch keine Alternative ein, aber man muss objektiv als Problem sagen, sehen Sie mal zum Beispiel Vietnam und Polen, da habe ich auch ein Buch drüber geschrieben, die beiden vergleichen. Ja. In Polen war es dann sehr schwer für den Balcerowicz, am Schluss ihm gelungen, aber weil die Medien und die anderen Parteien alle gegen ihn gegangen sind. Deswegen musste er das auch so schnell schockartig durchführen. Ja. In Vietnam haben die zur gleichen Zeit die Reformen durchgeführt, aber weil es halt ein Einparteiensystem ist und keine freie Presse war, haben die jetzt nicht befürchten müssen, dass andere Parteien oder Medien jetzt den ganzen Tag dagegen schießen und konnten es dann ein bisschen, sagen wir mal, ruhiger und kontrollierter angehen, die ganze Geschichte. Das heißt nicht, dass in solchen Einparteiensystemen, die nehmen auch Rücksicht auf die öffentliche Meinung. Das heißt nicht, dass sie sich völlig unabhängig davon bewegen können, aber es wird halt nicht ständig durch Parteien und durch Medien geschürt. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem. Ja, deswegen weiß auch nicht, wie man es lösen kann. Ich habe gerade neulich mit einem Freund von mir, das ist auch mein früherer Chef, mit dem Professor Falter, darüber diskutiert. Der war der Meinung, dass er also das schlecht wäre, wenn man die Wahlperioden verlängert. Ja. Ich habe gesagt, ja, klar, wenn man Schlechten dann eine Regierung hat, ist es schlecht. Aber andererseits würde auch was dafür sprechen, dass man es auf 6 Jahre oder so macht, weil dann einfach ein bisschen mehr Zeit ist. Ja? Ja. Du brauchst erst mal ein Jahr, bis du so Reformen dann verabschiedet hast. Dann brauchst du mal 2-3 Jahre, bis die wirken. Und dann in so einem 6-Jahres-Turnus, dann, ja, bei uns ist ja praktisch so, du brauchst ein Jahr, bis du dann so Reformen durchführst, im besten Fall. Ja? Du musst ja alles durch die, so, dann fangen die an zu wirken, dann hast du 2 Jahre. Aber dann im 3. Jahr beginnt ja der Wahlkampf schon wieder praktisch fürs 4. Jahr, sodass du da schon wieder nichts machen kannst.
Das ist total spannend. Also wo ich es total spannend finde, ist in den USA, wenn man sich anschaut, Heritage und so weiter, diese Stiftungen, die gibt es ja seit 50 Jahren und haben, also die Republikaner unter Nixon und so weiter in den 60ern waren ja relativ indifferente, populistische Partei. Und dann gab es aber eben diese unglaubliche Vorfeldarbeit, diese Stiftungen, die da mit unglaublicher Langfristigkeit im Denken eigentlich gearbeitet haben und die es ja tatsächlich geschafft haben, über die Jahre in den republikanischen Präsidentschaftszeiten und so weiter, relativ tiefgreifende Reformen zu machen. Also Trickle-Down und so weiter, aber auch, wenn wir uns anschauen, die Supreme Court-Geschichten, die da gekippt werden, muss man jetzt nicht alles gut finden, aber trotzdem gibt es da ja einfach durch dieses Vorfeld, durch diesen Hintergrund eine wahnsinnige Langfristigkeit in der konservativen Politik oder ein langfristiges Denken. Und das habe ich das Gefühl, gibt es in Deutschland zum Beispiel eigentlich gar nicht.
Ja, das spreche ich ein bisschen den Punkt an. Das sind die sogenannten, man nennt es Think Tanks, privat finanzierte Organisationen. Ich sage mal in den USA zum Beispiel auch das Cato-Institut, wo ich auch ein Buch veröffentlicht habe. Ich kenne auch die Leute da alle ganz gut. In Großbritannien gibt es das Adam Smith-Institut oder das Institute of Economic Affairs. Die haben dann tatsächlich im Geistigen die Vorarbeit geleistet, auch in Argentinien so. Ja. Und das ist in der Tat so, die Parteien, die Politiker, die sind nicht so entscheidend. Klar, sie brauchen am Schluss irgendeinen, der sich da vorne hinstellt, der gut reden kann. Ein Reagan, der war ja Schauspieler ursprünglich, oder ein Thatcher oder jemand wie den Millet. Aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass erstmal im Denken die Änderung stattfindet. Ja, durch Sachen, wie sie es auch hier machen zum Beispiel, ja. Durch so Think Tanks. Diese Think Tanks gibt es in Deutschland kaum, ja, fast gar nicht. Das liegt daran, weil das alles irgendwo durch die mit Steuergeldern finanzierenden Parteistiftungen dominiert wird, ja, was ungut ist. Ja, das gibt es zum Beispiel in den USA gar nicht. Ja. Und diese Stiftungen, die könnten an sich viel mehr machen, machen sie aber nicht. Ja. Deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, also alle Änderungen im Land beginnen erst mit einer Änderung im Denken. Das ist jetzt ähnlich wie für einen einzelnen Menschen. Wenn sie ihr Leben ändern wollen, was müssen sie zuerst ändern? Sie müssen die Art, wie sie denken, ändern. Ja? Und danach wird sich erst ihr Leben ändern. Ja? So ist auch beim Land, ja? Was man so Mindset nennt heute. Ja? Das muss sich zuerst ändern. Ja? Und wenn sich das ändert, ja? Und da haben halt immer diese Think Tanks in allen diesen Ländern ganz entscheidend zu beigetragen. Hm. Und das ist viel wichtiger als jetzt Parteien. Mich fragen auch die Leute manchmal, ja, warum bist du nicht da aktiver in der Politik? Also erstens glaube ich, dass ich gar nicht die Befähigung, das Talent dafür hätte. Und ich glaube auch tatsächlich, dass durch die Sachen, die ich mache, durch meine Bücher, durch meine Artikel, durch meine Vorträge und so weiter, dass ich mehr bewirken kann, als wenn ich jetzt zum Beispiel im Bundestag sitzen würde.
Nochmal zum Schluss vielleicht auch zurück auf die Frage, die ich vorhin schon mal kurz angerissen hatte, Demokratie und Diktatur. Ich meine, das ist gar nicht so absolut, aber zum Beispiel Venezuela ist ja das Beispiel, Sozialismus erstmal, aber Hugo Chavez wurde demokratisch gewählt und so. Und dann ging es halt sehr schnell, zwangsweise eigentlich, in eine völlige Diktatur, wo wir jetzt sind. Ich meine das jetzt nicht so absolut, dass wir in Sozialismus kippen und dann in eine Diktatur. Aber ich meine nur, wenn wir uns immer weiter von der Marktwirtschaft abwenden in Deutschland, sehen Sie nicht die Gefahr, dass damit immer einhergehen muss, auch eine schleichende Abkehr zumindest von diesen, ja, liberale, offene Gesellschaft, eine immer autoritärere, zentralistische Regierungsform, Staatsform.
Ja, man muss halt sagen, die Sozialisten wollen ja nicht nur die Freiheit in der Wirtschaft beseitigen, ja, sondern sie wollen auch die geistige Freiheit beseitigen. Ja. Die haben uns ja immer erzählt, kommen wir nicht mit der DDR oder so, wir wollen ja demokratischen Sozialismus, wir wollen zwar in der Wirtschaft, dass irgendwo das nicht mehr durch private Unternehmen bestimmt wird, aber ansonsten im geistigen Bereich, im politischen Bereich wollen wir ja das alles ganz frei. Erstmal habe ich schon erhebliche Zweifel dran, weil diese Leute mit ihrer ganzen Cancel Culture, mit ihrer ganzen Sprachpolizei, mit ihrer ganzen Intoleranz und Aggressivität gegenüber anderen Meinungen, wenn die Leute jetzt die ganze politische Macht auch hätten, ja, dann zu erwarten, dass die dann da alles ganz freiheitlich und demokratisch machen, ja. Ich meine, man sieht es jetzt auch in Deutschland letztlich. Das war ja lange so, dass man Andersdenkende mit Cancel Culture, mit Ausgrenzung einfach wieder machen konnte, ja. Du hast gesagt, der ist rechts oder der ist Nazi oder da hat man die Faschismuskeule genommen, hat dem auf den Kopf gehauen und damit war das Thema erledigt, ja. Das funktioniert jetzt ja in Deutschland im Moment nicht mehr so, ja, weil es wurde so inflationär gebraucht nach dem Motto, jeder, der nicht links ist, ist rechtsradikal, dass sich einfach abgenutzt hat. So ähnlich wie wenn Sie jetzt jeden Tag rufen, die Feuerwehr rufen, es brennt. Problem ist, wenn es wirklich brennt, kommt die Feuerwehr nicht mehr. Und wenn wirklich ein Rechtsradikaler da ist, wie der Höcke zum Beispiel, glauben die Leute es auch nicht mehr, ja, weil einfach das sich so abgenutzt hat, inflationiert hat. Das heißt, da diese Mittel aber nicht mehr wirken, kann man ja beobachten, dass jetzt zunehmend doch mit Verboten und so gearbeitet wird. Also ich bin ja jetzt schon viel älter als Sie und ich kann mich noch erinnern an die 70er Jahre, wo ich selbst auch noch links war. Da war ein Hauptthema, das hieß mal Kampf gegen Berufsverbote, der sogenannte radikalen Erlass. Damit war gemeint, dass damals unter Willy Brandt auch so ein Erlass kam, um kommunistische Lehre aus der Schule rauszuhalten hat. Wir sind gegen Berufsverbote. Heute sind die gleichen Leute, die links sind, sind die Ersten, die sagen, wir müssen hier diese Berufsverbote durchführen. Ja, ja. Das heißt, wenn die Leute dann die politische Macht haben, diese Sozialisten, die sind nicht nur Gegner der wirtschaftlichen Freiheit, sie sind auch Gegner der geistigen Freiheit. Und natürlich hängt das eine mit dem anderen zusammen. Ich meine, unser Land ist das beste Beispiel. In der DDR haben sie erst, sagen wir mal, ein System eingeführt, die Planwirtschaft, ja, was überhaupt nicht funktioniert hat. Ja. Ergebnis ist, dass über fast 3 Millionen Menschen geflohen sind. Die sind ja fast alle von Ostdeutschland nach Westdeutschland. Ergebnis war dann wiederum, dass sie eine Mauer gebaut haben. Jetzt gucken Sie sich Venezuela an im Moment. Ja. Venezuela hat ungefähr 28 Millionen Einwohner, aber das sind schon in den letzten Jahren fast 8 Millionen geflohen. Das ist die größte Fluchtbewegung, die es überhaupt irgendwo auf der Welt gab. Warum? Weil die Sozialisten das Land halt so ruiniert haben, dass die Menschen so verarmt sind. Da lebt ja der Großteil der Bevölkerung in bitterer Armut, dass die Leute letztlich abgehauen sind. Ja. So, die Konsequenz wäre eigentlich, dass die eine Mauer bauen müssten. Im Prinzip kann man sagen, Sozialismus ohne Mauer ist schwierig, ja. Und daran kann man ja auch die Überlegenheit vom kapitalistischen System sehen. Ich meine, haben Sie schon mal von jemandem gehört, der sagt, ich bin von Süd nach Nordkorea geflohen oder zum Beispiel von Miami nach Kuba geflohen oder von Chile nach Venezuela geflohen oder von Westdeutschland nach Ostdeutschland geflohen. Es geht immer in die andere Richtung. Die Menschen stimmen mit den Füßen ab.
Lieber Herr Zietelmann, vielen Dank für das Interview. Das Buch hier können Sie bestellen. Und zum Abschluss bleibt mir natürlich wie immer zu sagen, die zentrale Frage des Journalismus ist seine Finanzierung. Unabhängigen Journalismus gibt es nur unabhängig finanziert. Wir werden finanziert durch Sie, unsere Leser. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, aber auch unsere Arbeit auf apollonews.net generell, bitten wir um Ihre Unterstützung. Vielen Dank.
Dankeschön.